Sie vergibt ihm.
That young man. I forgive him.
Er nicht.
I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica.
Die höchstmögliche Strafe wünscht US-Präsident Donald Trump dem Mann, der seinen Freund, den rechten Influencer Charlie Kirk, ermordet hat. Das wäre die Todesstrafe. Die fordert auch der Staatsanwalt im zuständigen US-Bundesstaat Utah.
I am filing a notice of intent to seek the death penalty.
Wir fragen uns heute, ist da überhaupt noch ein faires Verfahren möglich oder ist der Angeklagte jetzt schon zum Tode vorverurteilt?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Bei Unboxing News bekommt ihr ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Heute ist Montag, der 29. September.
Charlie's killing has been arrested and charged with capital murder. God willing, he will receive the full and ultimate punishment for his horrific crime. It's a terrible thing.
Der Mörder von Charlie Kirk soll so hart bestraft werden, wie es geht. Das wünscht US-Präsident Donald Trump sich. Charlie Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung an der Uni in Utah erschossen worden, im Alter von 31 Jahren. Er war der Gründer der rechtskonservativen Organisation Turning Point USA. Er stand Trump sehr nahe, ist immer wieder auch mit rassistischen und extrem rechten Aussagen in Erscheinung getreten. Als mutmaßlicher Täter gilt er.
Could you state your name?
Tyler James Robinson.
Tyler Robinson, 22 Jahre alt, aus Utah. Er hat bisher die Aussage verweigert. Es gibt allerdings Textnachrichten, die er seiner Partnerin geschickt haben soll. In denen gibt er die Tat zu, schreibt, dass er genug von Charlie Kirks Hass gehabt habe. Tyler Robinson ist kurz nach der Tat verhaftet worden und heute findet die zweite Anhörung statt. Und über das ganze Verfahren spreche ich jetzt mit meinem Kollegen.
Jasper Barenberg, ich arbeite in Washington als Korrespondent für die drei Programme von Deutschlandradio.
Eine Anhörung hat es ja schon gegeben. Welchen Eindruck hatte Jasper da von dem Angeklagten Tyler Robinson?
Also ich muss sagen, das ist wirklich hart anzugucken. Also zum einen muss man ja sagen, das ist in Deutschland ja gar nicht üblich, hier von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, aber in Utah werden Gerichtsverfahren in der Regel live übertragen. Mhm. So wird es auch im weiteren Fortgang jetzt sein mit diesem Verfahren. Das heißt, im Grunde genommen kann man jetzt schon sagen, wann auch immer dieser Prozess dann am Ende beginnt, die Nation wird dabei zugucken. Du siehst also in diesem Fall eine Zuschaltung online. Du siehst einen Bildschirm, eine nackte Wand im Hintergrund und davor Tyler Robinson in einer Weste, die ihn offenbar davon abhalten soll, sich selbst das Leben zu nehmen. Das war ja ein Punkt auch in den Tagen nach seiner Verhaftung, dass seine Mutter gesagt hat und seine Eltern ausgesagt haben, dass er im Grunde geplant hatte, sich das Leben zu nehmen. Also du siehst ihn in dieser Zelle sitzen, sage ich mal, und er nickt zu verschiedenen Dingen, die gesprochen werden im Gerichtssaal und er sagt an einer Stelle eben daraufhin angesprochen seinen Namen und das war es eigentlich. Und dann wird der Bildschirm irgendwann dunkel, nachdem der Richter gesagt hat, dass die Anhörung hiermit beendet ist. Ist, muss ich wirklich sagen, ein gespenstischer Moment gewesen. Ein 22-jähriger Mann, der nicht absehen kann, ob er jemals wieder aus dieser Gefängniszelle hinauskommen wird.
Das heißt also, er verweigert bisher die Aussage, ne, kooperiert in dem Sinne nicht mit den Behörden. Wenn wir auf die Stimmung in den USA sonst noch mal schauen, also gibt's viele, die die Todesstrafe für ihn jetzt fordern. Wir haben Donald Trump gehört bei der Trauerfeier, ne, der gesagt hat, er hofft, dass es die ultimative Strafe quasi für ihn gibt. Wir haben den Staatsanwalt in Utah, der die Todesstrafe schon beantragt hat für ihn, der die gerne hätte. Wie ist sonst dein Eindruck?
Also so dramatisch die Entwicklung gewesen ist, mit und nach der Ermordung von Charlie Kirk und in den Tagen danach, bis ein Verdächtiger gefasst war, muss man schon sagen, jedenfalls nach meinem Eindruck, ist das Interesse, ist die Aufmerksamkeit dann doch rapide gesunken in den Tagen danach. Und jetzt wird es möglicherweise wieder etwas steigen, wenn es die nächste Anhörung heute im Laufe des Tages hier in den USA gibt. Aber das Interesse ist sozusagen, hat sich verschoben, nicht? Hat sich verschoben durch die Trauerfeier auf die politischen Folgen. Dadurch, dass die Aufmerksamkeit insgesamt ein bisschen runtergedimmt ist, sind mir jetzt keine öffentlichen Forderungen nach einem bestimmten Strafmaß für den Mordfall Charlie Kirk über den Weg gelaufen. Ich fand es ja insofern schon bemerkenswert, oder es wurde als bemerkenswert hier registriert, dass der Staatsanwalt direkt bei der ersten Anhörung, beim ersten Gerichtstermin die Todesstrafe gefordert hat. Denn das muss er nicht zu diesem Zeitpunkt, habe ich dann gelernt. In dem Zeitpunkt war es nur wichtig, dass die Staatsanwaltschaft genügend Hinweise, Belege, Indizien dafür präsentiert, dass der Angeklagte weiter in Haft bleiben muss. Und dass es gute Gründe gibt anzunehmen, dass man gemeinsam jetzt auf eine Anklage, auf eine Mordanklage, auf ein Verfahren wegen Mordes zusteuert. Er hätte gar nicht sich zum Strafmaß äußern müssen. Insofern war es aus meiner Sicht bemerkenswert, dass er das zu diesem sehr frühen Zeitpunkt schon getan hat, was er dafür spricht, dass die Staatsanwaltschaft sich sehr sicher ist, dass sie den Angeklagten wegen Mordes überführen kann.
Wie läuft jetzt das Gerichtsverfahren gegen Tyler Robinson ab? Also heute ist die zweite Anhörung ja erstmal.
Und bei dieser zweiten Anhörung wird es so sein, dass zum ersten Mal eine Verteidigung anwesend sein wird bei dieser Anhörung. Insofern ist die neue Information jetzt in der Zwischenzeit, dass eine Anwältin ihm zugewiesen ist, eine Anwältin, eine Strafverteidigerin mit 30 Jahren Erfahrung, auch in Mordfällen. Soweit ich weiß, wird es aber eine Reihe von Terminen vor Gericht geben, in denen es noch gar nicht um den Prozess im engeren Sinne geht. Wir wissen ja auch, dass die Ermittlungen noch weiterlaufen. Und am Ende wird dann eine Jury entscheiden müssen. Das heißt, das steht überhaupt auch noch bevor, die Auswahl einer geschworenen Jury, die am Ende dann sich dazu äußern wird und entscheiden wird, ob sie am Ende des Prozesses, der dann in Wochen, in Monaten erst ins Haus steht, ob Tyler Robinson dann verurteilt wird, darüber wird dann eine Jury entscheiden, eine geschworene Jury.
Glaubst du, dass bei dem öffentlichen Druck auch, bei dem, ne, die Trauerfeier war eine riesengroße Veranstaltung, höchste Politikerinnen, Politiker, auch religiöse Führer haben sich da zu Wort gemeldet. Es ist eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit natürlich auf diesem Fall aus Gründen. Ne? Glaubst du, dass das... Ich sag mal, dass alles andere als ein Todesurteil überhaupt in der Öffentlichkeit ja akzeptiert wäre?
Finde ich ganz schwierig zu sagen und ich würde mich mal retten mit dem leitenden Staatsanwalt, über den wir schon das ein oder andere Mal jetzt gesprochen haben, weil ich interessant fand, was der gesagt hat in einer Pressekonferenz vor der ersten Anhörung und mehrfach hat er das wiederholt. Er hat, wie gesagt, auf bemerkenswerte Weise überhaupt die Todesstrafe ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, wir werden diese Todesstrafe fordern in diesem Fall. Aber er hat auch mehrfach betont, wir werden alles dafür tun, dass der Angeklagte ein faires, unparteiisches Verfahren bekommt. Er hat verschiedene Elemente genannt, die dafür eine Rolle spielen. Und er hat auch gesagt, er will alle nochmal ausdrücklich daran erinnern, dass am Ende die Jury entscheiden wird, am Ende eines solchen Verfahrens und dass bis dahin der Angeklagte wie in allen Rechtsstaaten auf der Welt als unschuldig gilt. Und ich fand das bemerkenswert, dass er das so oft unterstrichen hat, weil ich ihm wirklich abgenommen habe, dass ihm das ein wichtiges Anliegen ist. Mal ganz abgesehen davon, dass er natürlich saubere Arbeit abliefern will und kein Risiko eingehen will. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich, wer auch immer in dieser Jury sitzen wird, natürlich werden die beeinflusst sein von der öffentlichen Stimmung in diesem Land, von diesen Tagen rund um die, man muss es ja so sagen, Jagd auf den Verdächtigen damals und den jetzigen Angeklagten und so. Das wird, und das kann man sich ja gar nicht anders denken, dass das auch eine Rolle spielt.
In 27 US-Bundesstaaten gibt es die Todesstrafe noch. In einigen davon wird sie aktuell nicht angewendet. 2024 wurden in den USA insgesamt 25 Todesurteile vollstreckt. In diesem Jahr sind es bisher etwas über 30 Hinrichtungen, die stattgefunden haben. In Utah können Menschen bei Mord mit erschwerenden Umständen zum Tode verurteilt werden. Also wenn der Mord besonders grausam war oder wenn andere Menschen dabei in Gefahr gebracht wurden zum Beispiel.
Ja, das Thema Todesstrafe, das ist in den USA seit langem, seit Jahrzehnten schon ein sehr prominentes Thema, weil die USA eines der letzten demokratischen Länder ist, die nach wie vor die Todesstrafe anwenden.
Das ist?
Sumit Bhattacharya. Ich bin bei Amnesty International zuständig für das Thema USA.
Amnesty International setzt sich schon lange dafür ein, dass die Todesstrafe komplett abgeschafft wird.
Gerade in den USA hat es ja in der Vergangenheit da sehr klare Hinweise dafür gegeben, dass das System nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert und dass da eine enorm hohe Rate an Fehlern ist. Und das haben wir natürlich auch untersucht. Und grundsätzlich ist Amnesty auch immer gegen das Töten von Menschen, um irgendwie abschrecken zu wollen. Das funktioniert halt letztlich auch nicht.
Viele Todesurteile werden später wieder aufgehoben. Das zeigen Studien. Und dass die Todesstrafe Menschen davon abhält, einen Mord zu begehen, dafür gibt es keine haltbaren wissenschaftlichen Belege. Wie blickt Sumit Bhattacharya jetzt auf das Verfahren gegen Tyler Robinson?
Ja, dieses Verfahren ist natürlich jetzt schon belastet durch erhebliche Vorverurteilungen, die es im Vorfeld gegeben hat. Von Seiten der Politik, von Seiten aber auch der Staatsanwaltschaft, die jetzt schon direkt gesagt hat, also sie werden die Todesstrafe fordern. Nach meinem Kenntnisstand hat Tyler Robinson kein Geständnis abgelegt bislang und die Ermittlungen laufen noch. Zu einem so frühen Zeitpunkt schon zu sagen, dass man auf alle Fälle die Todesstrafe fordern werde gegen ihn, kommt schon einer Vorverurteilung gleich.
Warum sehen Sie das so? Warum ist das schon quasi eine Vorverurteilung?
Ja, weil man natürlich die ganzen Umstände, die kennt man noch gar nicht. Man weiß auch gar nicht 100% sicher, ob er es war. Das muss ja auch erstmal bewiesen werden. Und auch wenn man es beweisen kann, auch dann sollte man die ganzen Umstände gucken, ist er eventuell vielleicht geistig eingeschränkt oder vielleicht ist er auch psychisch herausgefordert, ob der Täter zum Zeitpunkt der Tat überhaupt schuldfähig war. Das sind alles Themen, die muss man untersuchen. Und das kann man jetzt nach so kurzer Zeit nicht seriös gemacht haben. Und deswegen ist dann, wenn dann gesagt wird, jetzt kommt die Todesstrafe, dann ist es einfach eine Vorverurteilung.
Das heißt, die Öffentlichkeit und auch die Politik spielt bei der Forderung nach einer Todesstrafe und dann vielleicht auch sogar bei einer möglichen Verurteilung oder Verhängung der Todesstrafe durchaus eine Rolle.
Durchaus. Also die Öffentlichkeit, die ist immer eine sehr starke Komponente gewesen. Der frühere US-Präsident Bill Clinton, der hat mal eine Wahl als Gouverneur im Bundesstaat Arkansas verloren, weil er sich vorher als Gegner der Todesstrafe zu erkennen gegeben hat. Allerdings ist es jetzt auch so, das beobachten wir jetzt auch schon seit Jahren, dass die Zustimmung zur Todesstrafe kontinuierlich sinkt. In der heutigen Zeit würde ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich keiner mehr darüber seine Wahlentscheidung treffen dürfte. Wir haben jetzt auch seit einigen Jahren konstant eine Mehrheit der Amerikaner, die eine andere Bestrafung lebenslänglich ohne Begnadigungsmöglichkeit der Todesstrafe vollziehen würde.
Das heißt aber, insgesamt muss man schon sagen, so eine Todesstrafe kann auch einfach ein politisches Instrument am Ende sein.
Die Vollstreckung eines speziellen Urteils nicht unbedingt, aber die Todesstrafe an sich definitiv ja. Also die ist im Wahlkampf öfter thematisiert worden. Und es ist ja auch so, dass der heutige US-Präsident Trump hat auch eine lange Geschichte, in der er die Todesstrafe massiv befürwortet hat und offensichtlich kommt das bei seinen Anhängern gut an. Zum Glück, wie gesagt, ist das so, dass die Todesstrafe in den USA selber seit einigen Jahren eher auf dem Rückzug ist.
Trump hat ja selber auch bei der Trauerfeier für Charlie Kirk gesagt, er hofft, dass der mutmaßliche Attentäter die höchstmögliche Strafe bekommt. Die Witwe von Charlie Kirk, Erica Kirk, hat gleichzeitig gesagt bei derselben Veranstaltung, dass sie dem Attentäter vergeben werde. Kann das eine Rolle spielen, dass eben die Frau des Verstorbenen dem Attentäter vergibt? Kann das einen Einfluss haben auf eine mögliche Verhängung der Todesstrafe?
Das kann einen Einfluss haben, weil die Angehörigen gehört werden. Man muss natürlich erstmal schauen, was versteht sie unter Vergebung. Das heißt ja nicht zwingend, dass sie einem Todesurteil entgegenstehen würde. Deswegen wird man da abwarten müssen. Grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, mit dem Trump bei seinen Anhängern punkten kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele von seinen Parteifreunden ein solches Verfahren als positiv ansehen.
Gleichzeitig sollte man ja eigentlich denken, die Justiz ist unabhängig, auch unabhängig von einer öffentlichen oder auch politischen Meinung. Eigentlich sollte doch wirklich ein unabhängiges Urteil möglich sein.
Ja, in der Vergangenheit hat sich das leider gezeigt, dass die Justiz in den USA nicht so unabhängig ist, wie man das sich erhoffen würde. Es fängt schon damit an, dass die Geschworenen ausgesucht werden. Und die Geschworenen, die sind ja sozusagen aus dem Volk heraus. Und es gibt auch Anleitungen für Staatsanwaltschaften, wie Geschworene besetzt werden sollen. Und da steht zum Beispiel drin, dass man Schwarze eher nicht nehmen sollte, weil Schwarze tendenziell eher gegen Todesstrafe sind. Also da stehen auch durchaus rassistische Sachen drin. Und deswegen ist die Justiz keineswegs so unabhängig von der öffentlichen Meinung, wie man denken sollte. Zudem sind Staatsanwälte in den USA ein Wahlposten. Auch die haben Wähler und müssen sich dann den Wählern stellen. Und es gibt durchaus Bezirke, in denen es für einen Staatsanwalt sehr vorteilhaft ist, wenn er auf Todesurteile verweisen kann.
Naja, und jetzt hat man in den letzten Monaten ja auch durchaus gesehen, dass Trump und die Republikaner immer mehr Druck auch auf die juristische Ebene gegeben haben, auf Staatsanwälte, Richter. Das wird ja wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass es nicht ganz unabhängig funktioniert, oder?
Ja, das ist so, dass die Trump-Administration jetzt einen erheblichen Druck auf die Unabhängigkeit der Justiz ausübt. Der oberste Gerichtshof ist bedauerlicherweise schon seit einigen Jahren zu 2/3 konservativ bis rechts besetzt, was ein Problem darstellt, weil er dadurch zu einem politischen Gremium geworden ist, mehr als zu einem juristischen Gremium. Allerdings glaube ich jetzt, dass die Gerichte, die jetzt über Tyler Robinson zu urteilen haben, nicht in dem Sinne von der Trump-Administration unter Druck gesetzt oder eingesetzt werden können. Allerdings ist es so, dass die Gerichte vermutlich von sich aus ein gewisses Interesse daran haben, da klare Urteile zu geben. Und von daher denke ich mir, auch ohne politischen Druck ist die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung relativ hoch.
Die Witwe von Charlie Kirk, Erica Kirk, die habt ihr ja auch schon ganz am Anfang dieser Folge gehört, die hat ja gesagt, sie vergibt dem Mörder. Und sie hat der New York Times auch gesagt, sie wolle nicht diejenige sein, die über die Todesstrafe entscheidet. Sie wolle nicht das Blut des Mörders an ihren Händen haben. Was glaubt mein Kollege Jasper Barenberg in Washington? Also für wie wahrscheinlich hält er es, dass es am Ende die Todesstrafe gibt, wenn Tyler Robinson wirklich verurteilt werden sollte?
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch und ich sage das deshalb, weil in den Tagen, in denen diese Anklageschrift von Experten, von wirklich erfahrenen früheren Staatsanwältinnen und Staatsanwälten auseinandergenommen ist, in der alle möglichen Experten gefragt würden, was haltet ihr von dieser Anklageschrift? Eigentlich durch die Bank alle gesagt haben, die Beweislast ist jetzt schon ganz am Anfang dieses Verfahrens, wo die Ermittlungen noch laufen, wirklich erdrückend. Erdrückend in allen, in diesen ganzen verschiedenen Anklagepunkten. Der wichtigste, besonders schwerer Fall von Mord, der eben die Todesstrafe zur Folge haben kann. Insofern kann ich mich im Grunde nur auf diese Einschätzung dieser Experten stützen und sagen, es würde mich wundern, wenn die Beweislast, also wenn wir sozusagen am Ende dieses Verfahrens nicht eine ganze Kette von klaren Beweisen, Indizien und Hinweisen haben, angefangen von seinem Geständnis oder dass er das eingeräumt hat in seinem engeren Familienkreis, bis zu den DNA-Spuren auf der Tatwaffe und auf anderen Gegenständen. Man kann seinen Weg zur Uni und von dort weg ja fast minütlich nachverfolgen. Das ist belegt mit Videomaterial. Also alle sagen, die Beweislast ist erdrückend. Deswegen würde es mich wundern, wenn das nicht ein solider Fall wäre. Am Ende bleibt es trotzdem eine offene Frage, ob eine Jury das auch so sieht. Aber die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr hoch.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Monika Ahrens, Mathis Dierkes, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Habt ihr Unboxing News schon abonniert und uns eine Bewertung hinterlassen? Macht das gerne, dann finden andere uns leichter. Danke dafür, danke auch fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.